Ja, wir sind mitten in einer Predigtserie in Würzburg. Und bevor ich mit der starte, kleines Rätsel für alle. Die Frage, wer ist Haggai? Ist Haggai der Sohn von Hagrid? Ist Haggai ein ehemaliger rumänischer Fußballnationalspieler? Oder ist Haggai das schottische Nationalgericht? Vorschlag? Bitte? Ja, ich bin ein Telefonjoker vielleicht auch. Also, schottisches Nationalgericht ist nicht, das ist Haggis. Haggis ist ein Schafsmagen gefüllt mit Leber, Herz, Nierenfett und dann stark gepfeffert. Ich habe es noch nicht probiert, aber Haggis. Okay, ist es schon mal nicht. Der rumänische Fußballnationalspieler heißt Hagi oder Hagi. Ist es also auch nicht. Hagrid oder Hagrid, wer ist das? Wer ist Harry Potter Fan? Ein Halbrieser von Harry Potter, genau. Hat aber keinen Sohn. Von dem her kann es auch nicht, Haggai auch nicht sein. Da muss es doch einer aus der Bibel sein, oder? Bleibt mir alles übrig, wenn ich hier vorne stehe. Richtig, Haggai ist ein Prophet im Alten Testament. Und das Buch Haggai, ziemlich spät, einer der kleinen Propheten, ziemlich am Ende des Alten Testamentes, ist auch eines der kürzesten Bücher des Alten Testamentes. Wir wissen ganz wenig über Haggai. Haggai bekommt aber, lässt sich von Gott beauftragen und über einen Zeitraum von 4 Monaten bekommt er 4 wichtige Botschaften, die das Volk Israel verändern, ermahnen, korrigieren, aber auch trösten, ermutigen und ihnen eine neue Perspektive geben. Und diese 4 Monate, 520, August 520 vor Christus bis Dezember 520 vor Christus, bekommt Haggai diese Botschaften, verkündet sie dem Volk und diese Botschaften sind im Buch Haggai zusammen niedergeschrieben. In welchem Zusammenhang wird Haggai von Gott beauftragt und bekommt er diese 4 Botschaften? Kurz davor geschieht eine große Veränderung in der politischen Welt der damaligen Zeit. Das, was wir uns eigentlich jetzt wünschen würden, dass Putin abgesetzt wird, das ist tatsächlich damals passiert. Der Herrscher des Babylonischen Reiches erlebt den Niedergang. Der persische König übernahm Babylon und veränderte auch die Kultur, politische Kultur. Die bis dahin Vertriebenen in alle Windrichtungen zerstreuten Völker, ihnen wurde jetzt erlaubt, wieder zurückzukehren in ihre Heimat und dort auch wieder heimisch zu werden. Und so durften tatsächlich auch das Volk Israel, zumindest die, die überlebt haben und die in der Gefangenschaft in Babylon waren, durften jetzt wieder 539 vor Christus zurück nach Jerusalem. Aber was war das für ein Neustart? Ein kümmerlicher Rest von 50.000 Frauen, Männern, Kindern kommen zurück in ein völlig zerstörtes Jerusalem. Und wir können uns jetzt diese Bilder gut vorstellen, weil wir alle die Bilder der zerstörten Städte in der Ukraine vor Augen haben. Sie kommen zurück in eine völlig zerstörte Stadt. Sie kommen zurück in zerstörte Hoffnungen, zerstörte Verheißungen Gottes, zerstörte Prophetien, zerstörte Träume eines großen Nationalstaates. Alles lag in Trümmern. Aus der Traum von einer großen Nation, nur dank der Großzügigkeit eines persischen Königs durften sie zurück in eine entfernte Provinz seines Reiches. Und trotzdem, dieser kümmerliche kleine Rest in diesem erbärmlichen Zustand und diesen schrecklichen Bedingungen, sie starten richtig gut. Sie machen es richtig gut. Wir lesen das nicht in Haggai, sondern wir müssen das in dem Geschichtsbuch lesen, nämlich in Esra. Wir erleben, dass sie, so steht es da, wie ein Mann geschlossen, in einer großen Einheit gemeinsam in Jerusalem starten. Sie lassen sich auch nicht von Widerstand abhalten. Sie werden bedroht von den umliegenden Völkern. Nein, sie entscheiden sich trotzdem, an den Start zu gehen. Entschlossen. Und mit Ausdauer. Nicht nur ein paar Mal, sondern so richtig intensiv beginnen sie, einen Altar zu bauen. Ein Altar mitten in der Stadt. Ein Altar mitten im Alltag ihres Lebens, ein Altar der Hingabe an Gott. Und sie legen die Grundsteine für einen Tempel. Sie wissen, der Tempel ist der Ort, wo sich Himmel und Erde berühren. Der Tempel ist der Ort, wo Gott gegenwärtig ist. Der Tempel ist der Ort, wo die Herrlichkeit Gottes spürbar, erlebbar ist. Und der Tempel ist der Ort der gemeinschaftlichen Anbetung als sein Volk. Es hätte so viel Sinnvolles, Wichtiges, Notwendiges, Überlebensnotwendiges zu tun gegeben. Wasserleitungen, die Versorgung der Alten. Ach, was hätte es alles zu machen gegeben in den ersten Monaten? Aber nein, mit großer Einheit, großer Hingabe, Entschlossenheit und Ausdauer beginnen sie, Gott in den Mittelpunkt zu nehmen. Das Haus Gottes in den Mittelpunkt zu nehmen. Das Haus Gottes wieder aufzubauen. Sie wollen es besser machen, richtig machen, besser machen als ihre Vorfahren. Sie wollen nicht die Fehler wiederholen, die sie gemacht haben. Und dann, das, was immer kommt, Anfechtung, Widerstand, Intrigen, Lügen, böswillige Unterstellung, ein Brief an den persischen König und Baustopp. Baustopp am Tempel. Nicht nur ein paar Tage, nicht nur ein paar Monate, nicht nur ein Jahr, 16 Jahre Baustopp. Äußere Umstände, Anfechtungen, Widerstände führen dazu, dass die Arbeit am Haus Gottes gestoppt wird. Ihr habt Widerstände, Anfechtungen, schwierige Umstände zu Genüge erlebt die letzten Wochen, Monate, Jahre. Den Kampf von Klaus gegen Leberkrebs, die Erkrankung von Dieter, die Situation mit Corona. Es gäbe und es gibt genügend Gründe zu sagen, was soll das? Warum bauen wir hier noch? Warum noch eine Vineyard Nürnberg? So ähnlich ist es den Leuten damals in Israel gegangen. Warum noch am Tempel bauen, wenn alles dagegen spricht? Und jetzt kommt Gott ins Spiel, beziehungsweise Haggai oder durch Haggai Gott ins Spiel. Gott will dieses Volk aufrütteln. Und ich glaube nicht, dass ihr heute aufgerüttelt werden müsst. Für euch habe ich eine kleine andere Botschaft. Aber das ist die Einleitung auf das erste Kapitel von Haggai. Und ich glaube, es ist gut zu wissen, dieses Volk muss aufgerüttelt werden. Denn es ist etwas passiert, was immer passiert, wenn schwierige Umstände, Anfechtungen, Widerstände da sind. Es verändert sich in unserem Herzen. Unser Herz wird mürbe. Unser Herz wird müde. Und irgendwann komme ich an den Punkt, wo ich sage, was soll das Ganze? Ah, da kümmere ich mich halt erstmal um mich selber. Ich muss erstmal nach mir schauen, dass es mir wieder gut geht. Ich muss erstmal gucken, dass ich wieder mit meinen Dingen zurechtkomme. Das Problem oder der Widerstand, der ursprünglich von außen kam, verschiebt sich nach innen, macht mein Herz hart und Gott gerät außer Sicht. Der Bau an seinem Haus gerät außer Sicht und Gott auf die Anklagebank. Und da in diesem Moment spricht Gott durch Haggai ein sehr klares, ein sehr hartes Wort. So spricht der Herr Zebaoth, dies Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass man des Herrn Haus baue. Es geht halt nicht. Mache ich halt erstmal was anderes. Und das Herrn Wort geschah durch den Propheten Haggai, aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt und dies Haus muss wüst dastehen. Es ist die Diskrepanz, die zum Problem wird. Hier eure Häuser, da mein Haus. Es sind die verrutschten Prioritäten, die Gott hier anspricht. Es ist die gemütliche Gleichgültigkeit für die Zustände an Gottes Haus. Es sind nicht die Sorgen um das eigene Haus, die ein Problem sind, sondern dass sie darüber Gottes Haus vergessen hatten. Das Ergebnis war, dass es zwar äußerlich ganz gut aussah, getäfelte Häuser, Aber, so sagt Gott durch Haggai, schaut mal genauer hin. Und das ist sehr typisch an diesem Buch. Gott stellt Fragen und sagt, wie sieht es in eurem Herzen aus? Wie sieht es denn wirklich aus? Und es kommt raus, naja, so richtig gut ist es eigentlich nicht. So richtig voll sind unsere Vorratsbehälter nicht. So richtig glücklich sind wir eigentlich nicht. Wer Gott ausklammert, verliert den Segen. Das ist das Ergebnis dieses Baustopps. Und dann geschieht ein Wunder. Ein echtes Wunder. Diese aufrüttelnden Worte werden nicht einfach nur zur Kenntnis genommen, sondern sie werden gehört. Die Leute reagieren darauf. Und sie fangen das Bauen wieder an. Und nicht nur das, dass sie das Bauen wieder anfangen. Es steht da, der Herr weckte den Geist von Zerubabel, das war der damalige königliche Statthalter, den Geist von Jeschua, das war der Hohepriester, und dem ganzen Volk. Erweckung pur geschieht hier. Verbunden mit Gottes Zusage, ich, Jahwe Zebaoth, Herr der Herrscher, ich bin mit euch. Wow. Ein Ruck geht durch. Neues Leben entsteht. Man sieht sie wieder auf der Baustelle, alle miteinander. Es ist wie ein Frühling, wo plötzlich die Knospen aufspringen und man das Leben sieht. Aber wie es manchmal ist im Frühling, wie jetzt, kurz mal wird es warm und wir sehen die Blumen, die Knospen sprossen und dann kommt so ein Kälteeinbruch. Und genau das ist damals passiert. Plötzlich erlahmt der Eifer wieder. Und daraufhin bekommt Haggai erneut den Auftrag, eine Botschaft von Gott weiterzugeben. Jetzt im Oktober, 2 Monate nach der ersten Botschaft, 2 Monate nachdem der Neustart am Bau des Hauses Gottes gelungen war. Und es ist spannend, dass diese Botschaften immer eine Kombination aus Aufrütteln und Ermutigen zugleich sind. Gott muss erstmal aufrütteln, bevor er dann dieses Volk ermutigen kann. Also wir starten mit dem Aufrütteln. Am 21. Tag des 7. Monats gab der Herr dem Propheten Haggai wieder eine Botschaft für den königlichen Bevollmächtigten Zerubabel, den obersten Priester Jeschua und den Überrest des Volkes. Gott sollte zu ihnen sagen, wer von euch hat den Tempel noch gesehen, bevor er zerstört wurde? Wie prächtig war er damals? Und wie kümmerlich ist das, was ihr jetzt entstehen seht? Wie kümmerlich ist das, was ihr jetzt baut? Es ist nichts verglichen mit dem, was früher hier stand. Oder anders ausgedrückt, sieht es nicht wie nichts aus? Wer es in der Bibel nachliest, Haggai 2, die ersten Verse. Sieht es nicht wie nichts aus? Die Alten damals, die kannten noch den herrlichen Tempel, den Tempel Salomos, der ein damaliges Weltwunder war. Sie konnten sich noch erinnern an die großen Feste, die sie gefeiert hatten, als großes Volk zusammen mit den Oberen, mit dem König, mit allen. Ja, die gute alte Zeit, als der Tempel voll Leben war. Wie lebendig ging es dazu, als die Gemeinde zu großen Festen in großer Zahl zusammenkam. Und dann zeigt Haggai den Kontrast. Wie kümmerlich ist das, was ihr jetzt entstehen seht? Es ist nichts verglichen mit dem, was früher hier stand. Er spricht sehr offen diese Enttäuschung an der Leute, ihre Unzufriedenheit und macht damit eine Falle sichtbar, die wir allen nur zu gern hineinfallen. Wisst ihr noch die Zeit, wo Gottes Geist in großer Kraft unter uns wirkte? Wisst ihr noch die Zeit, wo wir doppelt so viel waren? Was haben wir damals nicht alles bewegt? Wisst ihr noch, wo wir jünger waren? Was sind wir jetzt für ein kümmerlicher Rest? Dieser kümmerliche Rest damals ist in eine Falle geraten, in die Falle des Vergleichens. Es gibt sie in 2 Formen. Es gibt die Falle des Vergleichens, dass wir schrumpfen. Der Vergleich mit der früheren, besseren Zeit, als Gottes Geist in Kraft und Vollmacht unter uns wirkte. Als unsere Gemeinde groß und lebendig war, als Klaus noch gesund war. Der Vergleich mit denen, die schöner, erfolgreicher sind. Der Vergleich mit den Klassenkameraden, die bessere Noten heimbringen und cooler sind. Der Vergleich mit dem Arbeitskollegen, der beim Chef besser ankommt. Der Vergleich mit dem Prediger, der besser predigt. Der Vergleich mit der Gemeinde, die so einen coolen Livestream und so eine erfolgreiche Jugendarbeit haben, die unsere Jugend abzieht. Der Vergleich mit all denen, die so viel mehr mit Gott erleben als ich. Die Folge von dieser Falle des Vergleichens: Neid, Eifersucht, Minderwertigkeit, Frust. Ich sehe nicht mehr, was ich bekommen habe, sondern nur noch das, was der andere mehr hat. Ich kann nicht mehr dankbar sein, sondern ich mache Gott Vorwürfe. Hast du mich vergessen? Schau mal an, wie kümmerlich das ist hier. Das Ergebnis: Mutlosigkeit, Enttäuschung, Lähmung. Es gibt aber noch eine Falle. Nicht eine Falle, wo wir schrumpfen im Vergleich, sondern wo wir aufgeblasen sind im Vergleich. Schau doch mal den an. Also das würde ich doch so nie machen wie der. Ich bin ja so froh, dass ich nicht so bin. Auch da landen wir in Stolz, Überheblichkeit und letztlich in Lähmung, Baustopp. Denn wenn ich nicht so bin wie der, muss ich erstmal der bewegen. Ich kann hier warten. Die Falle des Vergleichens ist so alt wie die Menschheit, so alt wie die Bibel. Kain vergleicht sich mit Abel, seinem Bruder, und bringt ihn um. Jakob vergleicht sich mit Esau und betrügt seinen Vater und seine Familie. Die Frauen Jakobs, Lea und Rahel, vergleichen sich und es bricht Familienkrieg aus. Die Einwohner von Jerusalem vergleichen David mit Saul. Saul hat 1000 erschlagen, David 10.000. Im Ergebnis, dass Saul in eine Depression verfällt. Und die Lieblingsfrage der Jünger ist: Wer ist der Größte unter uns? Die Falle des Vergleichens. Jesus thematisiert diese Falle in seinen Gleichnissen sehr, sehr häufig. In dem Gleichnis von den Talenten vergleicht sich ein Knecht mit den anderen, die mehr bekommen haben. Mit der Folge, dass er auch das eine, was er bekommen hat, vergräbt. Die ersten Arbeiter im Weinberg vergleichen ihren Lohn mit denen, die viel später und viel weniger gearbeitet haben und finden sich unzureichend bezahlt. Im Gleichnis von Zöllner und Pharisäer betet letzterer: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen hier, die Zöllner, die Ehebrecher. Ich faste, ich gebe den Zehnten. Und es gibt einen, und das ist der Ursprung des Vergleichens, der die Frage des Vergleichs schon ganz, ganz früh gestellt hat. Satan reichte es nicht, eine überragende Stellung als Engel zu haben. Nein, er wollte sein wie Gott, und genau dieser Vorschlag machte Adam und Eva. An dem Tag, da ihr von der Frucht esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Statt Ebenbild Gottes zu sein, den Überfluss des Garten Edens zu genießen, die Autorität und die ganze Erde in Anspruch zu nehmen, vergleichen sie sich und sagen: Es reicht nicht, ich brauche mehr. Das Ergebnis: Mutlosigkeit, Verlust, Verzagtheit, Vorwürfe Gott gegenüber. Ja, wenn ich gesund wäre, ja, wenn ich unabhängig, erfolgreich und frei wäre, ja, wenn ich einen gesunden Partner hätte, ja, wenn wir bessere Räume hätten als Gemeinde und engagierte Mitarbeiter, an mir liegt es doch nicht. Oder wir lähmen uns selbst, indem wir sagen: Ja, ich muss mich nicht bewegen, sondern erstmal die anderen. Mein Ehepartner, meine Kinder, die Gemeinde müsste endlich mal. Im Vergleich dazu bin ich doch eigentlich ganz okay. Ich muss mich nicht bewegen. Wir sehen also, diese Falle des Vergleichens kann genauso wie diese gemütliche Gleichgültigkeit des Herzens, wie diese verrutschten Prioritäten, kann genauso zu einem Baustopp am Haus Gottes führen. Sieht es nicht wie nichts aus. Es ist nichts verglichen mit dem, was früher hier stand. Wie reagiert Gott in diesem Moment? Er sagt nicht, ach ihr armen Vineyard Nürnberg, ja ihr habt recht, ja ich bedauere euch auch, ja es ist wirklich schwierig, armer schwarzer Kater. Er sagt auch nicht, es reißt euch endlich mal zusammen. Also so schlimm kann es doch nicht, wirklich nicht sein. Ich bin sicher, dass Gott weder so noch so reagiert. Zumindest im Text reagiert er ganz anders. Er malt ihnen eine Vision, eine neue Perspektive. Er zeigt ihnen eine neue Perspektive. Er sagt, lasst das zurückschauen, lasst das nach links und rechts und nebenan schauen. Ich zeige euch eine neue Richtung. Schaut mit mir zusammen nach vorne. Und diese neue Blickrichtung, die lesen wir ab Vers 6. Ich, Jahwe Zebaoth, der Herrscher der Welt, sage euch, es dauert nicht mehr lange, dann werde ich die Welt in ihren Fundamenten erschüttern, Himmel und Erde, Land und Meer. Ich werde alle Völker in Bewegung setzen, sodass sie ihre ganzen Schätze hierher bringen. So sorge ich dafür, dass mein Haus prächtig geschmückt wird. Denn mir, dem Herrn, gehört alles Silber und alles Gold. Und jetzt hört mal genau hin, der neue Tempel wird den alten an Pracht weit übertreffen. Die neue Vineyard Nürnberg wird die alte Vineyard Nürnberg an Pracht übertreffen. Von dieser Stätte aus werde ich meinem Volk Frieden und Wohlstand schenken. Das sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt. Klammer auf, diese Worte von der Erschütterung werden im Hebräerbrief Kapitel 12 zitiert. Und in den letzten Jahren, vor Corona, vor Ukraine-Krieg, gab es viele prophetische Eindrücke, die sagten, diese Zeit, dass Gott Himmel und Erde noch einmal erschüttern wird, damit das Unerschütterliche zum Vorschein kommt, vor dieser Zeit stehen wir. Und ich glaube, wir sind mittendrin in den Erschütterungen von Himmel und Erde. Erschütterungen, die unsere Erde treffen, aber auch uns als Teil des Himmelreiches. Erschütterungen, damit das Unerschütterliche zum Vorschein kommt. Klammer zu. Gott richtet ihren Blick und euren Blick nach vorne. Er zeigt eine große Zukunft. Er zeichnet eine große Vision. Der neue Tempel wird den alten an Pracht weit übertreffen. Gott, machst du Witze mit uns? Machst du dich über uns lustig? Nett, aber schau dir das mal an. Unvorstellbar, oder? Der damalige Tempel, zumindest das, was dann entstanden ist, da können wir wirklich sagen, ja, diese Verheißung ist in Erfüllung gegangen. Bei der Einweihung des ersten Tempels wissen wir, dass die Herrlichkeit Gottes den Tempel so erfüllte, dass die Priester diesen Tempel nicht betreten konnten. Solange dieser Tempel von der Herrlichkeit Gottes gefüllt war. 500 Jahre später wird nicht die Herrlichkeit Gottes in diesen Tempel einziehen, in diesen neuen Tempel, sondern Gott selbst. Der Sohn Gottes wird von Maria und Josef kurz nach seiner Geburt gebracht, Gott geweiht. Er als 12-jähriger Junge ist er dort, um mit den Schriftgelehrten zu diskutieren, und später dann ist er immer wieder im Tempel, um dort Menschen zu lehren, zu unterrichten. Gott selber kommt in diesen Tempel. Die Herrlichkeit des neuen Tempels ist größer, die Pracht ist größer als die des alten. Aber das ist nur ein Teil der Erfüllung dieser Verheißung in diesem Text von Haggai. Es gibt eine zweite Erfüllung, und die bezieht sich auf uns hier, auf euch hier. Jesus, wir sind jetzt gerade in dieser ostervorösterlichen Zeit. Jesus, als er sich auf seinen Tod und Auferstehung bezieht und davon spricht, sagt er, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn wieder aufrichten. Jesus selber beschreibt sich hier als der eigentliche, wirkliche Tempel. Und Paulus schreibt davon, dass jeder von uns in seinem Leben ein Tempel für den Heiligen Geist ist und zugleich ein Baustein für diesen neuen Tempel in Jesus. Jeder wird durch den Heiligen Geist ein lebendiger Stein in diesem herrlichen, einzigartigen, neuen Tempel, dessen Herrlichkeit, so sagt es Paulus, größer ist als die alte. Die Herrlichkeit, so sagt es Gott durch Haggai, die größer ist als die des Alten. Ihr fühlt euch vielleicht heute nicht so. Und doch ist das die Wirklichkeit. Die Herrlichkeit dieses Tempels ist größer als die des Tempels von Salomo. Ihr seid herrlicher, schöner. Ihr seid eine Stätte, von der Friede und Wohlstand ausgeht. Ihr seid der Tempel, der herrliche Tempel für Ziegelstein. Durch euch fließt in diese Stadt und zu den Menschen Friede und Wohlstand. Das ist die Zusage Gottes in diesem Text. Jesus ist der Eckstein und wenn er wiederkommt, wird er diesen Bau vollenden, fertigstellen. Ihr seid eingefügt, Gott, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Wir lesen im Epheserbrief, ja, Gott hat Jesus alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib, ihr seid sein Leib, er lebt in ihr, in euch mit seiner ganzen Fülle. Und er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Hier ist Jesus in seiner ganzen Fülle gegenwärtig. Die Herrlichkeit des neuen Tempels ist größer als die des alten. Gott hat Jesus zum Haupt der Vineyard Nürnberg gemacht. Ihr seid sein Leib. Er lebt in euch in seiner ganzen Fülle. Diese herrliche Zukunft, die von der Haggai spricht, ist jetzt hier durch euch Gegenwart geworden. Mitten in eurem Zerbruch, mitten in Krankheit, mitten im Mangel, mitten im Verlust, mitten auch in diesem Krieg. Mittendrin baut Jesus mit euch dieses einzigartige Bauwerk. Jesus baut mit und durch euch etwas, was in die Ewigkeit, über die Ewigkeit hinaus Bestand hat. Das ist eine gewaltige Vision. Das ist ein großartiges Bild. Euer Leben hat Bedeutung über euer Leben hinaus. Das Leben dieser Vineyard Nürnberg hat Bedeutung über euer Hiersein hinaus für die Ewigkeit. Der neue Tempel, die Pracht des Neuen, wird größer sein als die des Alten. Für die damaligen Zuhörer war es die Vision einer großen Zukunft, durch die Gott zeigen möchte, dass es sich lohnt, weiterzubauen. Und sie bauen weiter. Die Frage ist nur, wie lebt man in der Zwischenzeit, bis der Tempel steht, bis es sichtbar ist? Wie geht man mit dieser Spannung von schon jetzt und noch nicht und schon jetzt um? Und das ist jetzt der letzte Teil dieses Textes von Vers 4 bis Vers 6. Aber jetzt sagt euch der Herr, lasst euch nicht entmutigen. Ans Werk, Zerubabel, ans Werk, Jeschua, Sohn Josadaks, du oberster Priester. Ans Werk, ihr Leute von Juda und Nürnberg. Ich stehe euch bei, das sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt. Ich habe euch meine Hilfe zugesagt, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Und diese Zusage gilt auch jetzt noch. Mein Geist ist mitten unter euch. Habt keine Angst. Mein Geist ist mitten unter euch, habt keine Angst. Für heute, für hier und jetzt gilt, sei getrost und arbeitet, seid fest und stark, bleibt fest im Herrn verbunden. Doch nun sei stark, Zerubabel, sei stark, Jeschua, Sohn des Josadak und Hohepriester, sei stark, Volk des Landes. Macht euch an die Arbeit, seid stark, Vineyard Nürnberg, sei stark, Manuel und Ruth und Rita. Sei stark, Muschwig und Samira. Sei stark. Macht euch an die Arbeit, denn ich bin mit euch. Ich stehe euch bei. Meine Zusage gilt euch jetzt. Mein Geist ist mitten unter euch. Habt keine Angst. Das hier ist mein Werk. Das ist nicht euer Tempel. Das sind meine Menschen. Das ist mein Tempel, meine Vineyard. Wenn ihr zu mir gehört, wenn ihr euer Leben mir anvertraut, dann ist es auch nicht mehr euer Leben, sondern mein Leben. Ich trage jetzt die Verantwortung dafür. Dieser Abschnitt von Haggai ist spannend dahingehend, dass er eine Parallele zum zweiten Timotheusbrief bildet oder Paulus wahrscheinlich Bezug nimmt in seinem zweiten Timotheusbrief. Denn Timotheus war auch kurz davor, aufzugeben, sich einschüchtern zu lassen, den Mut zu verlieren, Angst zu haben, sich überfordert zu fühlen von der jetzigen Situation. Und Paulus ermuntert ihn, die Gnadengabe Gottes, die in ihm war, und die Gnadengabe Gottes ist in euch, anzufachen, seine Hände nicht erschlafen zu lassen, egal in welchem Zustand sich die Gemeinde befindet. Denn Gott, so schreibt es Paulus an Timotheus, hat euch nicht einen Geist der Verzagtheit, der Furcht gegeben, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Und weiter, du nun mein Kind, du nun meine Vineyard Nürnberg, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Das war mein Empfinden, euch heute zum Schluss mitzugeben. Seid stark in der Gnade. Es ist die Gnade, die stark ist. Es ist die Zusage, die Verheißung, die stark ist. Es ist Jesus, der mitten unter euch, der stark ist. Der sagt, und jetzt könnt ihr mutig und stark sein. Seid stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und wenn wir gleich das Abendmahl miteinander feiern, dann nehmen wir diese Gnade in uns auf und stärken uns in dieser Gnade, die in Jesus Christus ist. Die Pracht der neuen Vineyard Nürnberg wird größer sein als die der alten. An dieser Stätte, durch diese Stätte, wird Frieden und Wohlstand für die Menschen in Ziegelstein fließen. Amen.